Ja.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Sitzung des Sicherheitsrats. Nach historischen Wochen, könnte man fast sagen, wollen wir heute mal die Ereignisse vor allen Dingen um den Frieden im Nahen Osten beleuchten, aber in einer anderen Perspektive, als das vielleicht viele andere in den letzten Tagen und Wochen gemacht haben. Und wem könnte man da eigentlich besser zu befragen als unseren Experten, vor allen Dingen für Terrorismusfragen, Peter R. Neumann. Herzlich willkommen, Peter. Schön, dass du da bist. Und schön, Peter Tauber. Auch schön, dass du da bist.
Hallo. Ich habe ein R auch, aber am Ende. Hallo Peter, ja. Hallo Timon.
Hallo Peter, hallo Timon.
Sehr gut. Ich hoffe, es geht euch gut. Wie habt ihr diese Woche erlebt? Diese historische Woche, bei der Friedrich Merz seinen Höhepunkt hatte, als er in der zweiten Reihe hinter Donald Trump neben meiner Zimmerpflanze stehen durfte?
Ja, mit großer Hoffnung, aber auch mit natürlich dem Bewusstsein, dass da noch viel bevorsteht.
Ich bin ja Deutscher, ich bin immer skeptisch.
Ja,
ich bin ein Bedenkenträger. Du kennst ja dieses schöne Bonmot in der NATO. Was schicken die Deutschen? Einen Bedenkenträger.
Muss man natürlich schon sagen, also ich glaube, wir müssen schon konstatieren, dass es Donald Trump etwas gelungen ist. Grundsätzlich erstmal was gelungen ist, was allen anderen
Staaten
nicht gelungen ist. Und also, jetzt ist natürlich die Frage, wie bewertet man das Ganze und wie, vor allen Dingen, wie langfristig ist das Ganze? Ne?
Peter? Also ich hatte ehrlich gesagt nicht gedacht, um ehrlich zu sein, dass diese Geiseln jemals freikommen. Mhm. Und das hat Donald Trump geschafft. Es ist ein großes Ereignis, eine große Errungenschaft, etwas, was auch viele Israelis nicht mehr für möglich gehalten haben. Die lebenden Geiseln sind frei und das ist schon mal ein Riesenfortschritt. Ob jetzt die anderen 19 Punkte des Friedensplans umgesetzt werden, das ist jetzt die Aufgabe. Und da bin ich ebenfalls wie Peter skeptisch. Aber das, was geschafft wurde am Montag mit der Freilassung der Geiseln, das ist etwas, was viele nicht mehr für möglich gehalten haben.
Peter, hast du das Gefühl, dass, Timon, da würde ich gerne nochmal nachfragen, weil es mir auch um die Wahrnehmung und Rezeption dieses Ereignisses geht. Interessiert mich natürlich, wie ist es in Großbritannien wahrgenommen und beschrieben worden, weil ja auch dort auf den Konflikt nochmal anders geschaut wird, also zumindest regierungsseitig mit der Anerkennung Palästinas und so weiter. Und hast du das Gefühl, dass es uns schwerfällt, Donald Trump einen Erfolg zuzugestehen? Also nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf?
Ja, das ist die zweite Frage, ist die einfachere. Die Antwort lautet ganz klar, ja, man möchte ihm das nicht zugestehen. Das ist eine unpopuläre Meinung zu sagen, dass er mal was richtig gemacht hat. Er macht ja auch nicht immer alles richtig. Und das, was jetzt in diesem Fall funktioniert hat, bin ich skeptisch, ob das jetzt in Bezug auf die Ukraine funktioniert. Das kann man alles sagen, aber das nimmt nichts davon weg, dass er da jetzt einen gewissen Erfolg gehabt hat. Großbritannien ist die Reaktion ähnlich wie in Deutschland. Ich sehe da keinen großen Unterschied. Natürlich wurde von konservativer Seite eben auch gesagt, dass das, was Starmer in den letzten Wochen gemacht hat mit der Anerkennung, dass das letztlich ja keinen Unterschied gemacht hat, auch keinen Beitrag geleistet hat und dass das letztlich nicht entscheidend war. Aber im Großen und Ganzen müssen wir Europäer doch einfach mal zugestehen, dass wir in dieser ganzen Situation eigentlich praktisch keine Rolle gespielt haben. Egal ob jetzt Briten oder Deutsche.
Das ist ein guter Punkt. Du sagst, wir haben keine Rolle gespielt, Peter, weil ich würde jetzt ganz gerne mal auf diesen Geiseldeal mit dir zu sprechen kommen, weil gegebenenfalls werden wir da auf einer anderen Ebene noch eine Rolle spielen. Es wurde jetzt in den letzten Tagen immer beleuchtet, wir haben es gerade auch besprochen, die Geiseln, die israelischen Geiseln sind freigelassen worden. Im Gegenzug, und das wird sehr, sehr selten oder nur lapidar berichtet, hat Israel, ich glaube, knapp 2000 Häftlinge der Hamas freigelassen. Man wird jetzt immer davon, oder es gibt da verschiedene Zahlen, man spricht von 1200 Häftlingen und mehreren hundert Terroristen. So, und da wird kaum drüber gesprochen momentan. Momentan wird sehr gefeiert, zu guter Recht, oder zu Recht, wie man so schön sagt. Aber heute wollen wir vor allen Dingen, wenn wir der einzige Podcast sind, der das macht, auch gut, wollen wir vor allen Dingen mal diese Situation beleuchten. Kannst du uns mal sagen, wer war da inhaftiert und wer wurde da letztlich auch freigelassen?
Ja, also das muss man so ein bisschen aufbröseln. Es sind ungefähr 2000 freigelassen worden, 2000 Gefangene. Von diesen 2000 Gefangenen waren 250 ungefähr sogenannte Sicherheitsgefangene. Also das waren tatsächlich verurteilte Terroristen, die in israelischen Gefängnissen gesessen haben. Die anderen, die restlichen, die 1750, die da noch dabei waren, das waren Leute, die von Israel in den letzten 2 Jahren gefangen genommen wurden, aber noch nicht unbedingt vor Gericht gestanden haben. Da weiß man nicht so genau, waren das Hamas-Leute, waren das andere möglicherweise bei anderen Gruppen oder waren das Leute, die vielleicht mit Terrorismus nichts zu tun hatten. Aber diese 250 verurteilten Hamas-Gefangenen, das ist schon ein wichtiger Faktor. Die kommen nämlich jetzt in den Gazastreifen zurück. Und was man nicht vergessen darf, Yahya Sinwar, der berühmt-berüchtigte Anführer der Hamas im Gazastreifen, der Drahtzieher der Terroroffensive vom 7. Oktober 2023, war selbst mal einer, der durch einen solchen Geisel- gegen Gefangenenaustausch freigekommen ist und der dann nach seiner Rückkehr die Hamas im Gazastreifen wieder aufgebaut hat. Also das ist ein wichtiger Faktor und das ist auch deswegen ein wichtiger Faktor, weil dieser Tausch in Anführungszeichen es der Hamas bisher immer noch erlaubt zu argumentieren, sie habe im Prinzip nicht verloren, es habe ein Tausch stattgefunden und gewissermaßen beide Seiten sind da irgendwie gleich gut dabei rausgekommen, wenn es nicht sogar ein Sieg für die Hamas war. So argumentiert die momentan in ihren eigenen Medien. Und deswegen habe ich
so, ist das so 2000, das sind ja nicht alle, die im israelischen Gewahrsam sind oder verurteilt sind oder Gefangene sind. Wie kommt die Liste zustande? Ist die Hamas, da gibt's ja vielleicht Vergleiche zu vorherigen entsprechenden Austauschen.
Ja.
Suchen die sich die Leute aus? Hat Israel da Mitsprachemöglichkeit? Wird auch da um jeden Namen quasi gerungen? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Genau. Also da kommt erstmal eine Liste von der Hamas und auch von anderen Organisationen, darf man ja nicht vergessen, palästinensischer islamischer Dschihad, andere Organisationen haben auch alle ihre Namen, die werden dann nach Katar geschickt, Israel schaut sich das an, sagt, die sind okay, andere sind nicht okay, es wurde ja viel gestritten auch um den Palästinenserführer Barghouti, der in israelischer Haft nach wie vor sitzt, der auch abgeurteilt wurde, der für den Tod von mehreren Menschen verantwortlich ist. Den wollten die unbedingt frei haben, den wollte Israel nicht freigeben, weil Israel schon ein bisschen Angst vor dem Einfluss von diesem Barghouti hat und sagt, geht uns zu weit. Und das sind so die Verhandlungen, die auch in den Tagen vor diesem Geiseldeal stattgefunden haben. Da wurde tatsächlich um jeden Namen gerungen.
Und sag mal, also wenn wir jetzt von 250 Terroristen reden, können wir darüber mal, können wir da mal ein bisschen Aufschluss haben, was heißt Terroristen? Also was sind das für Menschen, was haben die gemacht?
Naja, das sind Leute, die beteiligt waren, das wurde ja auch verschiedentlich in den deutschen Medien bereits berichtet, die tatsächlich an terroristischen Anschlägen in Israel oder auf israelische Ziele beteiligt waren, die teilweise 4, 5, 6, 10 Menschen umgebracht haben. Also das sind jetzt nicht Leute, die irgendwie Propaganda verteilt haben oder die möglicherweise so marginal irgendwie bei der Hamas dabei waren. Das sind tatsächlich verurteilte Terroristen und die natürlich in den Gazastreifen zurückkommen, auch mehr oder weniger unreformiert. Also die wurden da jetzt nicht deradikalisiert und bringen da jetzt Frieden. Man kann davon ausgehen, dass viele von denen auch versuchen werden, die Hamas dort wieder aufzubauen.
Und da bin ich bei einem Punkt. Wie wir die terminieren, das ist ja wahrscheinlich eine Frage des eigenen Standpunkts. Wir sagen, das sind Terroristen, Israel sagt, das sind Terroristen, die Hamas wird die selber als Kämpfer oder sogar vielleicht als Helden beschreiben, nicht als Terroristen, vielleicht als Kriegsgefangene oder auch vielleicht aus unserer Perspektive könnte man sagen, Kriegsverbrecher. Da gibt es ja eigentlich Regeln im Umgang mit solchen Menschen, wenn die wieder freikommen. Im klassischen Krieg ist es so, Kriegsgefangene dürfen nicht wieder als Soldaten eingesetzt werden, wenn sie freikommen, wenn sie ausgetauscht werden. Gibt es Auflagen seitens der Israelis, was diese Menschen, die sie freilassen dürfen, also wo die sich aufhalten dürfen, wo die hingehen dürfen, oder ist das konditionslos? Sind die jetzt frei und im besten Sinne des Wortes frei?
Also soweit ich weiß, gibt es, wenn es da Auflagen gibt, ich glaube, steht jeder, dass diese Auflagen wahrscheinlich nicht eingehalten werden, weil das auch in der Vergangenheit ja schon keine Rolle gespielt hat. Und man darf auch nicht vergessen, die Grundlage des ganzen Deals ist natürlich, dass die Hamas im Prinzip aufhört zu existieren. Das ist ja der sechste Punkt. Also wir haben jetzt am Montag Punkte 3, 4, 5 dieses 20-Punkte-Plans gesehen. Der sechste Punkt bedeutet ja im Prinzip, dass die Hamas eigentlich ihrer eigenen Auflösung zugestimmt hat, dass sie sich entwaffnet, dass diejenigen, die bei der Hamas bleiben wollen, dass die das Land verlassen oder den Gazastreifen verlassen, dann irgendwo hingehen. Und diejenigen, die im Gazastreifen bleiben wollen, dürfen dann nicht weiter bei der Hamas aktiv sein. Müssen dieses Versprechen abgeben. Es gibt keine Garantie für dieses Versprechen. Und das ist ja eigentlich der Knackpunkt bei dem Ganzen. Also eigentlich müsste man sich jetzt bereits überlegen oder Pläne haben, wie soll genau diese Entwaffnung funktionieren, wo sollen die Leute hin, die bei der Hamas bleiben wollen, die das Land die den Gazastreifen verlassen müssen, und wie kann man tatsächlich diese Entwaffnung dann so nachkontrollieren, dass man sich sicher sein kann, dass diese Leute, ob das jetzt zurückgekommenen sind oder die, die immer schon im Gaza waren, dass die nicht wieder aktiv werden. Und dafür gibt es keinen Plan, und das ist, glaube ich, jetzt das große Problem.
Und jetzt, Peter, sind wir an einem Knackpunkt, weil jetzt haben wir darüber gesprochen. Also selbst wenn wir davon ausgingen, du hast gerade gesagt, wie unrealistisch das ist, die Entwaffnung der Hamas. Und selbst wenn wir davon ausgingen, die Hamas würde entwaffnet werden, du hast gerade gesagt, und diejenigen, die quasi weitermachen wollen, müssen halt den Gazastreifen verlassen. Und jetzt sind wir beim internationalen Terrorismus, Peter. Wie hoch ist denn die Gefahr, dass diese Menschen oder ein Teil von diesen Menschen sagen, Mensch, Mitteleuropa, it's the place to be für Terrorismus?
Ja, also da wäre ich mir nicht so ganz sicher. Ich denke, es gibt unterschiedliche Entwicklungen. Also das eine ist natürlich diese Leute aus dem Gazastreifen. Meine Theorie ist, das Realistischste wäre wahrscheinlich, wenn die Türkei sich bereit erklären würde, diese Leute aufzunehmen. Wir wissen ja, ein großer Teil des mittleren Managements und auch der Führung der Hamas und anderer Gruppen sind ja bereits in Istanbul angesiedelt. Also wenn die Türkei sagen würde, wir nehmen die auf, dann könnte die Türkei das machen und dann müssten die allerdings auch in Istanbul bleiben. Wir haben aber gleichzeitig natürlich eine andere Entwicklung. Wir haben in Deutschland vor 2 Wochen Festnahmen gehabt von Leuten, die verdächtigt werden, bei der Hamas Mitglied zu sein, und auch in Deutschland und in Europa Angriffe auf jüdische Communities vorzubereiten. Und das wäre, wenn sich das so herausstellt, tatsächlich ein Strategiewechsel der Hamas. Die Hamas hat in der Vergangenheit immer gesagt, wir betrachten Europa als Rückzugsgebiet, nicht als Kampfgebiet, nicht als Operationsgebiet. Aber jetzt haben wir schon in den letzten 2 Jahren 2-mal solche Vorfälle gehabt, wo Leute festgenommen wurden, die verdächtigt werden, Hamas-Mitglieder zu sein und tatsächlich Anschläge in Europa vorzubereiten. Und wenn das tatsächlich so wäre, dann könnte es tatsächlich eine Gefahr geben. Und dann müsste man sich darüber auch Gedanken machen. Ich glaube eher nicht, dass das die Leute sein werden, die frisch aus dem Gazastreifen kommen, sondern dass Leute sein werden, die bereits seit Jahren hier sind. Wir sehen ja jedes Jahr im Verfassungsschutzbericht, dass er alleine in Deutschland der Verfassungsschutz davon ausgeht, dass es auch in Deutschland bereits hunderte Unterstützer, wenn nicht sogar Mitglieder der Hamas gibt.
Die hier radikalisiert wurden.
Die zum Teil hier radikalisiert wurden, die zum Teil als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, aber eben auch Leute, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Prinzip seit Jahrzehnten bei der Hamas mit dabei sind.
Sind wir darauf vorbereitet, Peter? Also wenn ich jetzt höre, also ich meine,
ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. Es ist doch in der Wirklichkeit so, ich habe das auch schon geschrieben in meiner Tagesspiegel-Kolumne, dass letztlich in den letzten 10, 15 Jahren die Priorität für deutsche Sicherheitsbehörden eigentlich immer Gruppen waren, die auch in Deutschland Anschläge machen wollten. Der IS, Al-Qaida und so weiter und so fort. Das ist natürlich total richtig. Aber die Hamas hat indirekt davon profitiert, weil sie eben nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die sie eigentlich hätte haben sollen. Dadurch, dass man gesagt hat, okay, die Hamas ist zwar hier, wir wissen das, aber gleichzeitig sind wir uns sicher, dass die Hamas bei uns nichts macht. Wenn sich das jetzt ändern sollte, dann haben wir ein Problem. Wir wissen es noch nicht genau. Also ich denke, es ist schon wichtig, auch da ein bisschen vorsichtig zu sein. Da wurden jetzt diese Mitglieder festgenommen. Waren das tatsächlich Mitglieder? Haben die tatsächlich Anweisungen bekommen? Das wird sich alles noch rausstellen. Aber wenn es so sein sollte, wie die Staatsanwaltschaft behauptet, dann wäre das eine Strategieänderung und dann gäbe es auch eine erhöhte Gefahr. Natürlich auch für jüdische Communities und auch für alles, was irgendwie mit Israel oder Zionismus in Verbindung gebracht wird. Und das ist ja eine dehnbare Kategorie aus Sicht der Islamisten.
Und du hast es vorhin gesagt, dass diese große Zahl an freigelassenen Terroristen oder Gefangenen von israelischer Seite von der Hamas als sozusagen Sieg umgedeutet oder gedeutet werden könnte. Es gibt ja noch ein anderes Schlachtfeld, wo man der Hamas zugestehen muss, dass sie gewonnen hat. Das ist Social Media. Also es ist ja sehr erschreckend, wo selbst Menschen, denen man einen weltläufigen Blick, westliche Wertekoordinaten zubilligt, Partei ergreifen für die Hamas auf eine Art und Weise, die sehr, wie ich finde, sehr schwierig ist. Ist das dann nicht so, dass es nach wie vor aus deren Sicht unklug wäre, Europa zum Operationsgebiet zu machen? Dann würden sie diese Sympathie natürlich verlieren.
Genau, auf jeden Fall. Und deswegen, ich meine jetzt mal ganz zynisch gesprochen, aus Sicht der Hamas war das eine sehr kluge Strategie, zu sagen, Europa, das ist das Rückzugsgebiet, da machen wir nichts, muss sich keiner Sorgen machen. Europa, das benutzen wir als den Raum, wo wir Geld sammeln, wo wir Propaganda machen, wo wir vielleicht auch Terroristen auf der Flucht unterbringen, ohne dass sie selbst aktiv werden. Und wenn sich das jetzt ändert, dann ist das eigentlich aus Sicht der Hamas eine sehr dumme Entscheidung, weil sie damit viel riskiert, was sie sich in den letzten Jahrzehnten hier aufgebaut hat. Aber so ist das nun mal bei solchen Organisationen. Die sind nicht davor gefeit, auch strategische Fehler zu machen.
Vielleicht gar nicht als strategischer Fehler, sondern ist nicht solchen extremistischen, radikalen Organisationen ein Momentum innewohnt, dass ihnen sozusagen verunmöglicht, auch in so eine Art Rückzugs- oder Ruhephase zu gehen? Also kann die Hamas, wenn sie sich jetzt auf diesen Friedensprozess einlässt, und wir unterstellen ja, dass man schon kritisch fragen muss, wie ernst ist das überhaupt gemeint? Also die Hamas hat ja bis jetzt nicht darauf verzichtet, Israel auslöschen zu wollen. Also ist das ja nur ein taktisches Momentum zu sagen, jetzt machen wir mal diesen Frieden mit für eine gewisse Zeit. Gibt es nicht in solchen Organisationen eine Erwartungshaltung, trotzdem operativ sichtbar zu sein mit Anschlägen oder anderen Dingen? Oder glaubst du, das ist so hierarchisch und stark gegliedert, dass das der Kohärenz der Gruppe nicht schadet, wenn die mal ein paar Jahre nicht operieren?
Also ich glaube, du sprichst da ein sehr wichtiges Thema an. Ich glaube, es gibt hier zwei mögliche Szenarios. Das erste Szenario ist, dass wir es mit der Hamas, und das weiß ja in Wirklichkeit keiner genau, dass wir es mit der Hamas nach 2 Jahren Konflikt nicht mehr mit einer Organisation zu tun haben, die eine wirklich klare Kommandostruktur hat und wo es verschiedene Teile gibt, auch aus dem Libanon und aus anderen Teilen der Welt, die unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Strategien verfolgen, wo es also gut sein kann, dass also zum Beispiel die Führung der Hamas im Gazastreifen diesen Konflikt vielleicht nicht will, in Europa, aber andere Elemente diesen Schritt gehen wollen. Das erste Szenario. Das zweite Szenario ist, dass man sich vorbereitet, obwohl man jetzt taktisch diesen Frieden irgendwie mal so ein bisschen mitmacht, um zu schauen, was geht und auch die Vorteile mitzunehmen, dass man sich aber schon darauf vorbereitet, dass dieser Frieden möglicherweise bereits in den nächsten Wochen bereits wieder zusammenbricht, dass es zu einer neuen Gewaltspirale kommt und dass man eben dann auch das Instrument haben möchte, möglicherweise über das eigentliche Operationsgebiet hinaus zu eskalieren, inklusive in Europa, dass man sich das quasi als Instrument zurechtlegt, falls dieser Konflikt wieder mit Wucht zurückkommt. Also das sind, glaube ich, die zwei Möglichkeiten, die ich mir gut vorstellen kann.
Peter, ich meine, der Vergleich mag jetzt ein bisschen hinken, ne? Aber das hatten wir ja im Grunde, wenn wir so in die RAF-Zeit gucken, hatten wir das ja auch irgendwann, dass sich im Grunde verschiedene Zellen dann auch ein Stück weit verselbstständigt hatten und die Auslegung ihrer Doktrin und ihrer Ideologie im Grunde selbstständig dann auch interpretiert haben. Was mich nochmal interessieren würde, ist vor allen Dingen, inwiefern können wir eigentlich auf Geheimdienstinformationen der Israelis zurückgreifen. Also die sind ja wie wir in den letzten Monaten gelernt haben, nicht nur bestens vernetzt, sondern auch bestens organisiert. Wissen die eigentlich ganz genau, was diese Leute machen, die sie da jetzt rausgelassen haben? Verfolgen die die? Meinst du, die haben da eine Perspektive drauf, ganz genau zu wissen, okay, einen von den 250, den haben wir hier rausgelassen, der wohnt jetzt gerade bei seiner Oma hier und da. Ja, jetzt mal, ne, also wenn man sich anguckt, was die mit Pagern gemacht haben, das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, oder?
Ja und nein. Also das eine ist natürlich, dass die Israelis alles, was in Europa passiert, alle Verhaftungen von Hamas-Leuten, alle verhinderten Anschläge auf israelische oder jüdische Ziele in Europa, da gab es eigentlich fast immer einen Hinweis von Israel. Also das kommt fast immer aus Israel, wenn es was mit IS zu tun hat oder mit Al-Qaida, da kommen die Hinweise meistens aus Amerika. Wenn es mit Hamas, Hezbollah zu tun hat, kommen die Hinweise fast immer aus Israel. Also das ist nach wie vor, und das ist ja auch die Tragödie der deutschen Sicherheitsbehörden, dass wir da so stark auf diese Zuleistungen aus dem Ausland, ob jetzt aus den USA oder aus Israel, angewiesen sind. Was jetzt die Situation im Gazastreifen angeht, muss man sagen, natürlich wissen da auch die Israelis viel, aber am Ende des Tages offensichtlich nicht so viel, dass sie die Terroroffensive vom 7. Oktober 2023 hätten verhindern können. Und das ist, glaube ich, innerhalb der israelischen Gesellschaft natürlich jetzt auch ein großes Thema. Und dann wird irgendwann auch der Punkt kommen, wo Netanyahu auch dann Fragen gestellt bekommen wird, was eigentlich vor dem 7. Oktober schiefgegangen ist. Also ja, die Israelis wissen sehr, sehr, sehr viel. Aber offensichtlich am 7. Oktober 2023 hat dieses System nicht perfekt funktioniert.
Okay. Peter, im Grunde ein Dilemma, ne? Also eine Frage, die man eigentlich nicht stellen kann, aber die man irgendwie trotzdem stellen muss, ist, wie wägt man jetzt eigentlich Menschenleben gegeneinander ab? Also jetzt sind hier 20 Menschen zurückgekommen zu ihren Familien, verdienterweise, logischerweise. Die sind alle endlos froh. Und gleichzeitig haben wir 250 sehr, sehr gefährliche Menschen freigelassen, von denen man nicht weiß, wie viel Leid verursachen die eigentlich noch für vielleicht Hunderte oder Tausende andere.
Ja, und das ist in Israel immer schon, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Das ist, also ich habe schon Leute aus dem britischen Geheimdienst, mit denen ich mich unterhalten habe, die haben gesagt, das ist eine Schwäche der israelischen Gesellschaft. Dass sie also bereit sind, selbst für eine Person, wir hatten ja vor 10, 15 Jahren Geisel gegen Gefangenentausche, wo eine Person für 1000 Gefangene freigelassen wurde. Und dass die israelische Gesellschaft einen so hohen Preis bereit ist zu bezahlen für eine Person oder die Überreste einer Person, das ist schon wirklich enorm.
Das ist
eine kulturelle Besonderheit, wo mir auch gesagt wurde, wenn wir in Großbritannien da drei Geiseln hätten irgendwo, dann würden wir schöne Reden halten, dann würden unsere Politiker sagen, wie besorgt wir um die sind, aber letztlich würden wir doch nicht Tausende oder Hunderte von Gefangenen dafür freilassen.
Ja, aber das kannst du ja bei uns sehen in der RAF-Zeit.
Genau.
Und die Haltung des Kanzlers, wir lassen uns nicht von Terroristen erbrechen.
Genau, und das ist eine kulturelle Besonderheit in Israel. Und die sind
man ohne Holocaust aber auch nicht verstehen
natürlich,
kann.
Natürlich, absolut, 100%. Und das ist etwas, was die dann immer wieder an diese Position bringt, wo sie bereit sind, auch eine sehr, sehr große Anzahl von sehr gefährlichen Menschen wieder freizulassen.
Aber dieses Thema rund um dieses Dilemma von Abwägung von Menschenleben, das haben wir ja im Grunde schon seit es die Menschheit gibt. Ne? Also wenn man sich mal auch Schirach hat da ja hervorragend drüber geschrieben. Es gab ja auch mal vor einigen Jahren diesen hervorragenden Film im Öffentlich-Rechtlichen, wo es darum ging, dass ein Bundeswehrpilot ein Passagierflugzeug, das im Begriff war, einen Terroranschlag zu begehen, vom Himmel geholt hat, wo es im Grunde darum geht, sind wir überhaupt in der Lage, Menschenleben abzuwägen? Insofern, das ist vermutlich tatsächlich ein Dilemma, was du nicht lösen kannst.
Aber dann hast du eine ganz wesentliche Frage eingeordnet, die, glaube ich, unterbewusst sich viele stellen, die aber interessanterweise in unseren Medien nicht breit rezipiert wurde, vielleicht weil sie auch so zu beantworten ist, wie du es jetzt für uns nochmal nachvollziehbar getan hast. Wir müssen jetzt nicht damit rechnen, dass Hunderte dieser 2000 Terroristen oder Gefährder den Weg nach Europa nehmen.
Glaube ich nicht unbedingt sofort und glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, dass die jetzt die persönlich in Europa eine Gefahr darstellen. Ich glaube allerdings schon, dass es möglicherweise, dass da einiges im Gange ist, was die Strategie der Hamas angeht und dass wir uns natürlich auch in Deutschland darauf vorbereiten. Wir sind ja hier im Sicherheitsrat, richtig? Also deswegen würde ich schon den Auftrag geben, auch an unsere Sicherheitsbehörden, sich wirklich intensiv damit zu beschäftigen, was passiert da momentan, welche Aufträge werden da gegeben, welche strategischen Debatten finden da statt innerhalb der Hamas, was müssen wir möglicherweise tun, um uns da besser drauf vorzubereiten. Was die Hamas selbst angeht, ist natürlich der Knackpunkt jetzt, sind sie zu dieser Entwaffnung, sind sie zumindest zu einer symbolischen Entwaffnung bereit? Das wird jetzt aus England vorgeschlagen. Wenn schon keine ganze Entwaffnung, sind sie zumindest zu einer symbolischen Entwaffnung bereit? Das ist aus Sicht der Hamas der Knackpunkt, denn an dem Moment, wo sie selbst eine symbolische Entwaffnung machen, geben sie ja im Prinzip zu, dass sie diesen Konflikt verloren haben. Und dazu sind sie nicht bereit. Und deswegen ist das so ein wichtiger Punkt.
Interessant. Timon, ich habe keine weiteren Fragen.
Ich auch
bin sehr
nicht.
Dankbar, Peter, dass du ich uns das nicht. Eingeordnet hast.
Herzlichen Dank
ich find's
für die
trotzdem,
Gelegenheit.
Ich finde es trotzdem mal schön, Peter, wenn wir in einer der nächsten Episoden vielleicht mal in unsere Länder reingucken können. Genau die Frage vielleicht mal erörtern, die du gerade schon mal angeschnitten hast. Nämlich, wie stellen sich eigentlich unsere Sicherheitsbehörden ein? Auf
gerne.
Terrorismus, das ist ja in vielerlei Hinsicht Ländersache und da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Herangehensweisen. Vielleicht nehmen wir das mal mit, so als Follow-up für eine der nächsten Folgen.
Genau.
Und vielen Dank, dass du jede Viertelstunde, vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
Herzlichen Dank. Danke Timon, danke Peter, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Die Sitzung ist geschlossen.
So ist es.